Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Einmal in der Zeile verrutscht und schon wegen Steuerhinterziehung auf der Anklagebank. Nein, keine Sorge, so etwas kommt äußerst selten vor. Die meisten Steuerzahler sind ehrlich und gewissenhaft. Aber es gibt auch schwarze Schafe und manche von ihnen finden keinen ruhigen Schlaf. In den deutschen Finanzbehörden jedenfalls sind im vergangenen Jahr knapp 39.000 Selbstanzeigen eingegangen. Mehr als in den Jahren zuvor. Geschichten rund um Steuermoral und Steuerhinterziehung, ein Feature von Florian Felix Wey.
Wenn man hört, es geht hier nur um eine kleine Urlaubskasse, mal für einen Skiurlaub in der Schweiz, die man haben wollte, und da sind dann 200.000-300.000 Euro drauf, dann weiß man natürlich, es ging um was ganz anderes.
Er hat zwei Büros in Kiel und in Berlin. Und fürs Renommee eine Villa im Tessin. Seine Frau verzog nach Monte Carlo jetzt, wo sie so wie bei ihm auf Zero sitzt.
Da sind sie oft auf Leute gestoßen, die eben eine Freundin hatten, die viel Geld kostet. Die haben dann ganz normalen Familienverhältnissen verheiratet gelebt und haben eben ein Doppelleben gehabt, was teuer war. Freundin brauchte eine Wohnung, vielleicht ein Auto. Und diese Gelder mussten ja irgendwo freigeblockt werden. Und da wurde alles Mögliche gemacht.
Er setzt mich von der Steuer ab, sonst wäre ich ungeheuer knapp, anstatt privat. Lebe ich vom Staat.
Zu solchen Zwecken habe ich schon Stiftungen im Ausland erlebt.
Das ist die Farbe vom Wind und der Sonne. Wind und Sonne treten in den Wettstreit, wer einen Wanderer wohl entblößen kann. Der Wind pustet sehr, sehr kräftig, und je kräftiger und kälter der Wind pustet, umso mehr klammert sich der Wanderer zu, schließt die Jacke, und die Sonne kommt mit ihren Strahlen und der Wanderer öffnet die Jacke ganz von selbst. Ich denke schon, dass in dieser Farbe eine Staatsauffassung steckt, dass man sich die Frage stellt, ja, wie wäre das denn, wenn der Staat halt sowas wie wärmende Sonnenstrahlen schickt, sodass der Steuerzahler halt selbst denkt, ach, ich kann ja was abgeben und das brauche ich ja nicht, die Jacke brauche ich jetzt gar nicht. Wohingegen, wenn einem da der kalte Wind der Staatsmacht ins Gesicht bläst, dann man vielleicht dicht macht.
Früher war ich ein ehrlicher Mann. Ich zerbrösle. Nein, ich bin schon zerbröselt. Als ich vor 14 Tagen einen Steuerbescheid über 75.000 Dollar erhielt, ging ich aus dem Haus und versuchte, mir das Geld zu leihen. Es gelang mir nicht.
Mark Twain in seinen privaten Aufzeichnungen, 23. Januar 1906.
Als ich herausfand, dass man einen ganzen Haufen Millionäre für ein Drittel der Summe, mit der man mich belastet, in New York leben lässt, war ich gekränkt. Ich war empört und sagte, das ist der letzte Tropfen. Ich werde diese Stadt nicht allein aus eigener Kraft finanzieren. In diesem Augenblick, in diesem denkwürdigen Augenblick, begann ich zu zerbröseln. Nach 15 Minuten war der Zerfall vollständig. Nach 15 Minuten war ich zu einem moralischen Sandhaufen geworden.
Wir schämen uns, wenn Verfehlungen offenbar werden und andere Menschen das sehen und beobachten.
Steffen Reiche, evangelischer Pfarrer in Berlin. Zuvor SPD-Bundestagsabgeordneter und Minister in Brandenburg.
Insofern ist dieser Prozess, der jetzt ja mit einiger Vehemenz begonnen hat, schamgenerierend. Gibt immer mehr, die spüren, da muss ich mich schämen, beziehungsweise wenn das auffällt, werde ich mich schämen.
Sonst so die Zahl der reuigen Sünder, meine ich, ist sehr gering.
Dr. Achim Dörfer, Steuerrechtsanwalt in Göttingen, Autor des Buches Die Steuervermeider.
Dass Leute wirklich so eine Art Umkehr machen. Es ist so wie mit dem, der aus dem 10. Stock springt und im 1. immer noch sagt, ist ja bisher alles gut gegangen. Das ist eigentlich eher die Mentalität.
Noch mehr als die Messung des Ausmaßes der Steuerhinterziehung beschäftigt die Wissenschaft die generelle Frage, wie sich die Steuerzahler bezüglich ihrer rechtlichen Verpflichtung zur Steuerzahlung verhalten.
Aus einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen.
Im Zentrum dieser Fragestellung steht das sogenannte Steuerzahlerrätsel.
Das Steuerzahlerrätsel beschreibt ein Phänomen, das viele Wissenschaftler schon beschäftigt hat, nämlich, dass man eigentlich annehmen müsste, so gering wie die Wahrscheinlichkeit ist, erwischt zu werden beim Steuerhinterziehen, müssten eigentlich viel mehr Menschen Steuern hinterziehen, als wie wir es beobachten können.
Dr. Martin Körner, Volkswirtschaftler und Kommunalpolitiker, einer der beiden Autoren der Studie.
Wenn man unterstellt, dass die Leute einfach nur auf ihren Geldbeutel gucken. Das ist aber nicht der Fall. In der Wirklichkeit zahlen die Leute alles in allem eigentlich ganz ehrlich ihre Steuern.
Es gibt in Deutschland eine Kultur des Steuerzahlens.
Dr. Enrico Schöbel, Finanzwissenschaftler an der Universität Leipzig.
Die Leute weisen dem Staat eine Rolle zu, also der Staat hat bestimmte Funktionen und diese Funktionen, die haben zugenommen, also tendenziell sich eher ausgedehnt und dafür braucht er natürlich auch Geld. Steuer rechtfertigt sich über den Zwangscharakter. Der Staat kann das, der Staat darf das. Aber hier findet ein Umdenken statt. Also auch in der steuerjuristischen Literatur lesen Sie jetzt immer mehr einführend, dass es in der Demokratie sehr auf die Steuerwilligkeit ankommt. Ja, nicht nur über die Mitwirkung, sondern eben generell. Steuern brauchen bürgerliche Akzeptanz.
Oswald Spengler hat den Steuerzahler als ein Wesen bezeichnet, das aus einer Mischung von Gerechtigkeitssinn, Neid, Ärger und Verschmitztheit bestehe.
Das ist ein schönes Bild, ja. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Ja.
Frank Wehrheim, Steuerfahnder mit langer Berufserfahrung. Heute arbeitet er als Steuerberater im hessischen Bad Homburg.
Ich weiß von vielen meiner Mandanten, die völlig gelassen ihre Steuern zahlen, nur die verdienen entsprechend. Und dann ist es auch leichter. Die Bereitschaft heute für die Möglichkeit, etwas von der Steuer abzusetzen, Risiken einzugehen, die ist immer noch da. Und Sie sehen ja bei den vielen Selbstanzeigen, die im Moment gemacht werden, wie viele Menschen die Gelegenheit genutzt haben, Geld ins Ausland zu bringen. Also dass wir so ein Volk von bereitwilligen Steuerzahlern sind, das würde ich nicht so unterschreiben.
Willi Würger vom Finanzamt, nie bestellt, doch immer da. Mach doch heute für Vaterstaat deine letzten Kohlen klar. Willi Würger vom Finanzamt, gib dir heute mal richtig Feuer. Ihr kassiert heute ungeheuer Mineralsteuer.
Der Würger vom Finanzamt, der Würger ist da.
Der Würger vom Finanzamt. Das ist das eine bösartige, aber populäre Bild. Der Staat, der wärmende Sonnenstrahlen schickt, damit man sich ihm öffnet, das andere, seltene und idealistische. Die Wahrheit, liegt sie dazwischen?
Auf den Rat meines Rechtsanwalts hin habe ich mich entschlossen, Steuern zu entrichten. Im Finanzamt des ersten Bezirks nimmt man meine Ankündigung misstrauisch entgegen. Frierend sitzen die Beamten hier in ihren Mänteln, die Finger steif vor Kälte.
Der ungarische Schriftsteller Sándor Máray in seinem Tagebuch, Herbst 1945.
Man könne keine Steuern zahlen, meint einer von ihnen mürrisch. Ich solle warten, bis ich an der Reihe sei. Irgendwann bekäme ich eine Zahlungsaufforderung, dann könnte ich einzahlen. Ist doch unglaublich, höre ich sie brummen. Ratlos bleibe ich noch eine Zeit lang stehen, versenke das Geld, mit dem ich die Steuern bezahlen wollte, wieder in meine Tasche und gehe in ein gutes, teures Gasthaus. Dort gönne ich mir vom Steuergeld ein üppiges Mittagessen.
Obwohl die bürgerliche Pflichterfüllung im Chaos der unmittelbaren Nachkriegszeit untergeht, bleibt bei Sándor Máray der gute Wille. 8 Jahre später gelingt ihm in einem anderen Land, in das er emigriert ist, der nächste Versuch.
Ich habe die ersten Steuern in Amerika bezahlt. Dies ist die Landnahme.
Dies ist die Landnahme. Steuerzahlen macht nicht nur stolz. Steuerzahlen begründet einen erstrebenswerten Status. Man gehört dazu. Man ist vollwertiger Bürger. Man wird anerkannt.
Der württembergische König hat 1914 ein Handbuch der Millionäre veröffentlicht, in dem die Vermögens- und Einkommensmillionäre in der Reihung ihres Vermögens genannt und mit ihren Erwerbsquellen und gesellschaftlichen Stellungen bezeichnet worden sind.
Paul Kirchhoff, ehemaliger Verfassungsrichter, in seiner Denkschrift »Der sanfte Verlust der Freiheit«.
Dieses Handbuch war Ausdruck der Wertschätzung, der Anerkennung für eine individuelle und dank der Steuer zugleich gemeinschaftsdienliche Leistung. Die Publikation war Ausdruck öffentlichen Dankes.
Den Steuerhinterzieher erwarten dagegen Undank und Verfolgung.
Die Leute werden blass. Dieses Überraschungsmoment ist eigentlich das Fund der Steuerfahndung. Die Hausdurchsuchung kommt überraschend. Die Leute sind wirklich überrascht, erschrocken. Und die erste Reaktion ist einfach Sprachlosigkeit.
Diese Sprachlosigkeit hat allerdings kaum lange Bestand. Die meisten Ertappten versuchen, sich dem Fahnder gegenüber zu erklären oder tun dies wenigstens dem eigenen Anwalt gegenüber. Dem darf man, ohne Nachteile zu riskieren, auch sein Unrechtsbewusstsein gestehen. Achim Dörfer erlebt das in allen Spielarten.
Oftmals erlebt man das dann auch in Ehen. Dann sitzt eben der eine Ehepartner und tischt dann nach wie vor so diese selbst errichteten Potjomkinschen Fassaden auf. Das sei nur eine Urlaubskasse gewesen. Und dann grätscht der andere Ehepartner rein: Halt doch mal den Mund und hör auf, den Anwalt zu belügen. Wir hatten hier doch was ganz anderes vor. Also das schwingt schon so ein bisschen mit, aber so in der Art, naja, die Aldi-Kassiererin hat mir zu viel Wechselgeld rausgegeben, soll ich das jetzt sagen oder nicht?
Die haben sozusagen in ihrem eigenen inneren Wertekompass eine amerikanische Lebenshaltung. Die sagt, ich bezahle wenig, der Staat soll mir meine Freiheitsrechte belassen, wir müssen diesen Leviathan bändigen. Aber ich nutze all das, was es hier gibt und was an Leistung ja weit über die amerikanischen hinausgeht. Sie nutzen ein gut ausgebautes Schul- und Universitätssystem für ihre Kinder und bezahlen dafür nicht. Meinen, dass sie mit dieser geringen Steuer, die sie an ihrem amerikanischen Steuerbewusstsein schon viel zu hoch bezahlt haben, alles abgegolten ist.
Man legt sich das so zurecht, dass es ein Geschäft ist, wo man weiß, es ist halt ein etwas glitschiges, dubioses Geschäft, aber es ist schon noch so eine Art Geschäft. Es hat ja auch den Look eines Geschäfts. Da sind die schönen Banken in der Schweiz, da ist die schöne Schweiz selbst, da sind die schönen Kontoauszüge. Also die Schweizer Banken sorgen schon dafür, dass der Look and Feel dieses Geschäfts entsteht. Man kann es vielleicht mit der Zigarettenindustrie vergleichen. Dieser Geschichte, die im Inneren natürlich schlecht ist, außen ein Hochglanz-Image zu verpassen. Und da kann man sich ganz leicht selbst betrügen.
Also ich kann mit legalen Steuertricks, die Bücher gibt es an jedem Zeitungskiosk, im Bahnhof, überall, den Staat auf eine ganz lange Wegstrecke legal und quasi mit schriftlicher Einladung in Form von Gesetzestexten betrügen. Und dadurch schwindet mein Steuerbewusstsein auf so rasante Weise, dass ich, nachdem ich all diese legalen Steuertricks genutzt habe, sage, aber das andere, das jetzt auch noch. Und dann ist sozusagen mein Unrechtsbewusstsein so klein geworden, dass ich diesen anderen kleinen Weg wie Hoeneß oder Theo Sommer eben auch noch gehe.
Theo Sommer, Uli Hoeneß, Alice Schwarzer. Die drei prominentesten Fälle der jüngeren Zeit. Auffallenderweise handelt es sich hier um Menschen, die souverän im öffentlichen Raum agieren. Sie müssten, wortmächtig und rhetorisch geübt, ihr Fehlverhalten nachvollziehbar darlegen können. Vielleicht sogar glaubwürdige Einsicht und Reue zeigen.
Ich habe die Einnahmen erst ignoriert, dann verschleppt und schließlich verdrängt. Das war töricht und gesetzeswidrig.
Zitiert eine Tageszeitung den langjährigen Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Theo Sommer.
Es war ein großer, ein grober Fehler, der mir nicht hätte passieren dürfen. Ein Fehler aus Torheit und Nachlässigkeit.
Hübsche Worte mit einem gewissen Niedlichkeitsfaktor. Fehler, Torheit, Nachlässigkeit. Eine Summe von 649.917 Euro und 99 Cent an Steuern zu unterschlagen, unterläuft dem Grand Seigneur Sommer einfach nur so. Ups.
Abgabetermine für Manuskripte haben mich immer mehr belastet als Abgabetermine für Steuererklärungen. Das bereue ich aus tiefem Herzen.
Auch das ist die Realität in unserem Land, dass das eben vor niemandem Halt macht.
Das ist also wirklich die ganze Palette vom Lehrer über den Selbstständigen hin zum Unternehmer, aber auch Menschen, wo sie es gar nicht erwarten, wo sie sagen, kleiner Beamter und trotzdem Geld im Ausland. Es sind, und das muss man klar festhalten, schon wir alle.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nachlässig. Aber ich habe den Fehler wieder gut gemacht. Ich habe für die letzten 10 Jahre insgesamt rund 200.000 Euro Steuern nachgezahlt, plus Säumniszinsen. Der Fall ist damit auch aus Sicht der Steuerbehörde bereinigt,
erklärte Alice Schwarzer auf ihrer Webseite. Nachdem eine durch Selbstanzeige aus der Welt geschaffte, jahrzehntelange Steuerhinterziehung publik geworden war. Wieder bloß Fehler und Nachlässigkeit und dazu auch noch eine selbstgerechte Empörung darüber, dass ihr grundrechtlich verbrieftes Steuergeheimnis, wo sie sich doch gerade ehrlich gemacht hatte, vom Nachrichtenmagazin Spiegel gebrochen worden war. Im Internet beschrieb daraufhin der Spiegel-Journalist Jürgen Dahlkamp das Prinzip Selbstanzeige als das, was es ist. Ein Deal, kein Freispruch.
Es ist ein unmoralisches Angebot, das einzige dieser Art im deutschen Strafrecht, und wer es annimmt, ist deshalb auch noch kein moralischer Mensch. Allenfalls ein Schlauer.
Die Psychologie des Steuerzahlens ist der Psychologie des Abwehrkampfs entlehnt.
Die Klassiker waren, schimpfen auf die Politiker, die mit meinem Steuergeld das Falsche anfangen, die also die falschen Entscheidungen treffen politisch und mein Geld einfach, was weiß ich, heute wird man sagen, den Griechen oder der EU und den Italienern für Olivenbäume und das Geld wird einfach falsch gesteuert. Bis hin, das kriegen die falschen Leute, die dann keinen Anreiz haben, selber zu arbeiten.
Das ist eine Variante einer ganz typischen Selbstrechtfertigung, die man eigentlich in allen Bereichen des Strafrechts hat. Bei den Kiffern hört man dann immer, das ist der scheiß Bullenstaat und das ist alles doof und die anderen sind schuld. Ist also eine Spielart dieses... Ja, irgendwie ist es das System und ich habe damit ja gar nichts zu tun.
In einem vulgärphilosophischen Verständnis sieht sich ein solcher Steuervermeider wohl als eine Art nietzscheischer Übermensch, der in seinem Willen zur Macht sich den anderen Menschen überlegen sieht und aus sich selbst heraus ganz neue Werte schöpft.
Schreibt Achim Dörfer in seinem Buch über die Steuervermeider. Eine Haltung, die er scharf kritisiert.
Ich kann nicht den Kuchen behalten und ihn gleichzeitig essen. Ich kann eben nicht in dieser Rechtsordnung mit allem wohnen und sie nutzen und sie trotzdem innerlich ablehnen. Das geht nicht. Das ist das, was man in der Philosophie einen performativen Widerspruch nennt. Ich behaupte also das eine, mein Verhalten ist aber genau das Gegenteil.
Tatsächlich war dahinter immer eins. Ich will meine Steuern optimieren und will mehr Geld für mich haben. Also die große Gier, die steckt doch in den meisten Fällen dahinter.
Fasst der ehemalige Steuerfahnder Frank Wehrheim Erkenntnisse aus 30 Jahren Berufserfahrung zusammen. Gier muss man mit Gier entgegentreten, lautet das versteckte, aber stets erkennbare Rechtfertigungsmuster. Denn die sekundäre Gier des Steuerhinterziehers folgt der primären Gier des Steuereinnehmers nach. Am Anfang ist der Staat als Räuber. Er nimmt, ohne zu fragen. Schon im frühen Mittelalter beschäftigte das die Theologen.
Bei Thomas von Aquin erscheint die Steuererhebung der geistlichen und weltlichen Fürsten unter der Überschrift »Utrum rapina possit fieri sine peccato« – »Kann Raub ohne Sünde geschehen?«
Ja, das kann er, wenn die Wegnahme als gerechte Steuer daherkommt. Aber die theologischen Spitzfindigkeiten, die dem Akt die Sündhaftigkeit nehmen – leuchten den Steuerpflichtigen lange nicht ein. Noch 500 Jahre später beschreibt John Stuart Mill die progressive Einkommenssteuer als milde Form der Räuberei. Und selbst in zeitgenössischen Debatten ist die Metaphorik kaum weniger deutlich.
Die Entlastung von Familien von steuerlichen Abgaben, die ihnen der Staat bislang verfassungswidrig aufbürdete, wird nicht zu Unrecht von Kennern der Materie als Rückgabe von Diebesgut bezeichnet.
Es gibt eine sehr, sehr alte Steuerregel, die Carnatsche Steuerregel, die sagt, alte Steuern sind gute Steuern. Warum? Weil sich die Leute daran gewöhnt haben. Ja? Und woran sie sich gewöhnt haben, da denken sie nicht mehr groß drüber nach.
Bemerkt der Finanzwissenschaftler Enrico Schöbel, der sich in seinen Forschungen zur Steuerehrlichkeit mit beiden Seiten der Medaille auseinandergesetzt hat. Dem Fehlverhalten der Bürger und der, freundlich ausgedrückt, gedanklichen Unbeschwertheit des Staates bei der Durchsetzung seiner hoheitlichen Finanzierungsansprüche.
Sie finden in jahrhundertealten Schriften zur Frage, wie viel gehört dem Staat, wie viel soll der Staat bekommen, ja, das Argument der Volksmoralität auch. Da ist offensichtlich die Idee da, da gibt es so eine generelle Moral der Bürger.
Wir haben Steuermoral so definiert, dass es die Einstellung der Menschen zur Steuerhinterziehung beschreibt. Wenn jemand es ganz schlimm findet, dass Steuern hinterzogen werden, dann hat er eine hohe Steuermoral. Und wenn jemandem das ganz egal ist, dass Steuern hinterzogen werden, dann hat er eine niedrige Steuermoral.
Erklärt der Volkswirtschaftler und Kommunalpolitiker Martin Körner. Zusammen mit Harald Strothmann schreibt er in einer Studie zur Steuermoral:
Von zentraler Bedeutung bei der Erklärung der Steuermoral ist die Einschätzung des Verhaltens der Fairness der anderen Steuerzahler. Bürger, die davon ausgehen, dass viele oder fast alle Bürger Steuern hinterziehen, haben eine erheblich schlechtere Steuermoral als Bürger, die grundsätzlich ein überwiegend faires Verhalten der anderen Steuerzahler unterstellen. Dies verdeutlicht die beträchtliche Gefahr eines Teufelskreises der Steuermoral und indirekt der Steuerhinterziehung. Je mehr Bürger Steuern hinterziehen und je eher der Tatbestand der Steuerhinterziehung daher als Kavaliersdelikt betrachtet wird, desto schlechter fällt die Steuermoral aus.
Das ist ganz verheerend, vor allem in einer bestimmten Peer Group, wenn dort das Verschieben von Steuergeldern in die Schweiz oder das Etablieren bestimmter Steuerhinterziehungsmodelle akzeptiert ist und normal ist, dann sind der Steuerhinterziehung Tür und Tor geöffnet. Und über die Peer Group hinaus sicherlich auch, wenn es sich um Personen handelt, die auch so ein bisschen Vorbildcharakter haben.
Theo Sommer, Alice Schwarzer, Uli Hoeneß. Und so viele mehr.
Ich hab meine schöne Wohnung mit Balkon zur Kontaktaufnahme während der Saison. Teure Kleider schreibt er ab für den Kontakt. Privat bin ich laut Büchern völlig nackt.
Wenn Sie einer Freundin viel Geld zuwenden, ist das eigentlich schenkungssteuerpflichtig. Da gibt es nur ganz niedrige Freibeträge.
Von der Steuer ab, sonst wär ich ungeheuer knapp. Anstatt privat leb ich vom Staat.
Das von Hildegard Knef schon in den 60er Jahren satirisch aufgespießte Verhalten gehört nach Kenntnis des Ex-Steuerfahnders Frank Wehrheim zu einer der drei Hauptkategorien der Steuerhinterziehung. Er nennt sie freies Geld.
Freies Geld. Nicht im Sinne von Schwarzgeld, was man so meint, wenn man Geld von der Steuer wegnimmt, sondern freies Geld für sich selbst, für Ausgaben, die niemand wissen sollte, nur man selbst. Das kann hingehen, bis dass jemand als Hobby eben gern ins Bordell gegangen ist und brauchte dafür Geld, von dem niemand wusste.
Die zweite Kategorie kommt scheinbar rational daher, denn sie beruft sich auf moralische Überlegenheit. Sie will ja bezahlen, nur nicht vorbehaltlos.
Ich bestimme über mein Geld selbst. Und das sind dann so Menschen, die bei der Steuer auf der einen Seite, ich sag mal, betrügen und auf der anderen Seite dann auf anderen Sektoren sagen, jetzt spende ich die Summe XY oder Z an gemeinnützige Sachen, aber ich bestimme, was mit meinem Geld passiert, ich bestimme und nicht der Staat.
Es ist weder legitim noch legal und vor allem es ist auch kein Nullsummenspiel, denn Hoeneß hat in seinem ganzen Leben nicht an Spenden und guten Werken und Leistungen gegeben, was er bei der Steuer hinterzogen hat. Nein, man will sparen und man macht sich ein gutes Gewissen, indem man sich sozusagen selber frei kauft.
Am häufigsten zu finden sind aber die leidenschaftslosen Rechner des eigenen Vorteils.
Diese Leute versuchen natürlich, möglichst alles bei der Steuer unterzubringen, das heißt abzusetzen. Und dann fangen sie irgendwann an, aus dem gelben Bereich in den roten Bereich überzugehen und dann noch alle möglichen privaten Dinge auch noch in den Betrieb zu bringen. Das sind Menschen mit Strukturen, die sind auch, glaube ich, so im Leben unangenehm. Die geben ihnen auch kaum ein Bier aus.
Soweit die gängige Typologie. Aber was tut man, wenn auf der einen Seite das Unrechtsbewusstsein immer stärker schwindet und auf der anderen Seite massive Verschwendungen bei staatlichen Projekten wie beim Berliner Großflughafen BER den Steuerkriminellen scheinbar gute Argumente liefern?
Das ist schwierig, ja. Also es gibt sicher Einzelne, die sich das als Rechtfertigung hinnehmen, um Steuern zu hinterziehen. Grundsätzlich besteht darin eine gewisse Gefahr. Also Politiker sollten da schon intensiver drüber nachdenken.
Und zum Beispiel die internationalen Forschungsergebnisse zur Steuerehrlichkeit beherzigen.
Von besonderer Bedeutung sind unter anderem folgende Fragen. Haben die Bürger das Gefühl, dass Leistung und Gegenleistung in einem adäquaten Verhältnis stehen? Haben die Bürger Vertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates? Und in welchem Maße identifizieren sie sich mit dem Staat?
Listet Martin Körners Co-Autor Harald Strothmann in einem Sammelartikel die weltweit gewonnenen Erkenntnisse auf.
Im Durchschnitt fällt die Steuermoral der Bürger in den betrachteten OECD-Staaten umso besser aus, je dezentraler der Staat aufgebaut ist. Denn eine Identifikation mit dezentralen staatlichen Ebenen fällt leichter als mit zentralen.
Man kann schon sagen, je mehr die Menschen die Möglichkeit haben, direkt mitzuentscheiden, desto mehr identifizieren sie sich auch mit ihrem Gemeinwesen und desto eher sind sie bereit, dann auch ihren Beitrag zur Finanzierung dieses Gemeinwesens zu leisten.
Es gibt eine längere Tradition schon von Schweizer Ökonomen, die das also zunächst mal für Schweizer Kantone untersucht haben. Später hat man es auch in den USA, in Kanada untersucht und festgestellt, da wo mehr Partizipationsrechte bestehen, sind die Steuerzahler und Bürger eben auch eher bereit, steuerehrlich zu zahlen.
Generell bin ich schon der Meinung, dass in den Städten und Gemeinden doch erstens eine andere Form der Politik gemacht wird, die, glaube ich, schon gemeinwohlorientierter ist als manches, was auf Landes- und Bundesebene geschieht. Und die Menschen eben näher dran sind.
Spürbare positive Effekte auf die Steuermoral der Bürger könnten erreicht werden, wenn es im Zuge geeigneter Informationskampagnen gelänge, deutlich zu machen, dass viele, auch prominente und wohlhabende Bürger, ihre Steuern durchaus auch rechtmäßig bezahlen.
Es gab eine Initiative, vielleicht vor 10 Jahren, unter anderem von dem Steck und die Senta Berger war auch dabei, wo jetzt einfach mal prominente Namen öffentlich bekennen, dass sie ordentlich ihre Steuern bezahlen. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, was ankommt bei den Leuten. Ich glaube schon, dass das eine Wirkung hätte.
Das letzte Hemd hat keine Taschen. Was dir also hier in deinem Leben anvertraut ist, das sind Gaben, mit denen du sollst und musst du wuchern. Und zwar zugunsten der anderen. Nicht damit die dich hochpreisen und dir einen roten Teppich ausrollen, wenn du kommst, sondern weil du auch selber merken wirst, dass du mehr Freude daran hast.
Mahnt Steffen Reiche, der heutige Pfarrer und frühere Minister und Abgeordnete. Denn wenn sich ein potenzieller Steuerhinterzieher durch den Fiskus um Lebensqualität betrogen sähe, läge er eindeutig falsch.
Müssten übrigens auch Medien deutlich machen, dass diejenigen, die sich in ihrem Leben bescheiden, plötzlich merken, wow, meine Lebensqualität ist viel größer geworden. Wow. Meine Entspanntheit ist viel größer geworden, als sie vorher war. Meine Kraft, mit wunderbaren Frauen zusammenzuleben, also auf sie anziehend zu wirken, ist viel größer geworden, als ich das vorher mit Geld hatte.
Wenn ihr jetzt glaubt, ich sing für mich, das Schlimmste wäre das nicht, wenn das so wäre. Aber in Wirklichkeit, das sieht es anders aus.
Unerlässliche Selbstanzeige des Autors.
Abgabetermine für Rundfunkmanuskripte haben mich immer weniger belastet als Abgabetermine für Steuererklärungen. Das bereue ich aus tiefem Herzen.
Geschichten rund um die Steuermoral. Sie hörten ein Zeitfragen-Feature von Florian Felix Wey.